Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel. Der Podcast mit Sträter, Bender und Streberg.
Guten Tag, herzlich willkommen zu Sträter, Bender, Streberg 41.1.
Nee, Punkt 2.
Punkt 2. Unser kleines ganz Mittelding. Genau. In diesem Zusatzpodcast werden wir jetzt die Quizfrage auflösen.
Ich habe immer noch geschwollene Augen und deswegen.
Wo ist
14 Tage später.
Schön, dass die Lampe genau auf deine Arme bratzt.
Ja, weißt du.
Na, so ein bisschen Ton.
Ting, genau.
Ja, geht
dann ja und dann den Appartement. Das so, finde ich auf der Straße.
Und gucken einen Film mit Burt Reynolds.
Ja. Und wenn du nachher bei Volvoort bist, bring mit.
Oder wir sagen gleich Wollitsch immer.
Ja, Wollitsch. Oder Hustadtgirl,
Hustadtgirl, running around with you.
So, also das ist Folge 41, 2.
Wie gesagt.
Das heißt, das ist... unser Podcast.
Das ist unsere Postbeantwortung Special Edition.
Genau.
Genau.
Und wir beantworten hier mit die Zuschauerpost.
Wir sind ja in der Post.
Genau, in der Post. Wir beantworten die Zuschauerpost und lösen das Rätsel auf. Es geht um Mystery Box. Und am Ende dieses Podcasts stellen wir die neue Frage, bei der es natürlich wieder eine Mystery Box zu gewinnen.
Willst du das jetzt gleich zum Anfang machen?
Nee, das Spannende zum Schluss immer.
Ja, dann stellen wir das nämlich hier hin.
Ja, nimm mir das doch weg, bitte.
Willst du hier auch mit reingucken?
Ich will auch gerne mit reingucken.
Ja.
So, Zuschauerpost.
Gut. Zuschauerpost.
Sven Bergner schrieb vor 2 Wochen. Schön, dass du das mit aufgeschrieben hast.
Nein, das habe ich nicht mit aufgeschrieben. Das habe ich aus YouTube so.
Zur Frage, warum Stephen King als Richard Batman veröffentlicht hat. In einer alten Fassung seiner FAQ auf seiner Webseite stand, dass es damals branchenüblich war, nur ein Buch pro Jahr und Autor zu veröffentlichen. Kannst du das bestätigen?
Ja.
Das ist bei Plattenfirmen
auch,
ist das auch
kann
so.
Ich auch bestätigen.
Worüber,
aber es ging halt auch darum, er wollte mir erstmal ausprobieren, verkauft sich ein Buch auch gut, wenn nicht Stephen King darauf steht. Das wollte er wirklich wissen.
Genau.
Genau.
Und
hat es geklappt? Oder,
ja,
oder sind als
lief. Ich weiß nicht, ob sie es nur eine Woche durchgehalten haben, um dann drauf zu drücken, Bachmann ist King, King ist Bachmann, aber ja, es hat sich gut verkauft. Ja.
Bachmann ist King, das ist ein Lied von Sade.
Wie fandet ihr eigentlich Langoliers? Da steht ja jetzt nicht, oder Langoliers?
Langoliers, Tires and Flans.
Da steht ja jetzt nicht dabei, ob die Romanvorlage oder der Film.
Die Romanvorlage ist eine ausgedehnte Novelle aus einem Kurzgeschichtenband namens, ich glaube, hieß er Nachts. Ja, ich glaube schon.
Ja,
riesig
das
großformatig,
stimmt,
Frosch, Schwarz und Grün.
Ja.
Und,
das ist auch eines deiner Lieblingswörter, ne?
Grün, tatsächlich, grün, ja. Ich fand die Novelle gut und der Film blieb ein bisschen technisch unter seinen Möglichkeiten. Aber
ja.
Der Aufbau ist spannend und die Stephen King-Auflösung nicht zwingend in der Realität verwurzelt und ich hatte da schon viel Freude dran.
Ich weiß gar nicht mehr,
ja,
wer
keine Ahnung, wie das war. Weiß ich auch nicht. Sondern eine sehr schöne Geschichte drin. Der Bibliothekspolizist, die war auch toll in diesem Buch.
Okay.
Nerdy Nerd Burger. So, ihr drei Clowns, es ist soweit. Ich komme in euren wieder angeguckten Podcast und endlich mal wieder über. Aber es ist leider nicht der ganz große Film, der hätte sein können, finanziell schon, weil, und da muss ich der alten Grummelmütze widersprechen.
Wen meint er damit?
Mich. Er eben genau die trendigen Horror-Gimmicks sehr plump und beliebig benutzt. Natürlich ist es Mainstream-Kino. Ich habe mich trotzdem erschrocken.
Ich auch. Also Jumpscare ist ein Jumpscare.
Ja, du bist ja auch ein Schisser.
Ist ein Jumpscare.
Ja.
Aber ja, sehr plump und beliebig benutzt. Und klar, man hätte da virtuoser dran gehen können, aber der Film ist überaus klassisch angelegt. Weißt du, der Film ist quasi die Korthose unter den Horrorfilmen. Du
der
weißt,
will ja auch nicht mehr sein.
Du kriegst.
Ja, er muss ja auch das Mainstream-Publikum abholen, sonst rechnet sich ja sowas nicht, sonst gibt es keinen zweiten Teil.
Ja,
ganz
und
genau.
Er musste auch diesen großen Teil der Leser abholen, die so viel vor Büchern
genau.
sitzen und gar nicht wissen, was wir mit Jumpscares meinen.
Na, natürlich, und auch die Fans, ne, die Erwartungen waren unglaublich hoch und dieses Spagat, diese Gratwanderung hat er auf jeden Fall gut gemeistert.
Ja, hat er gut gemacht.
Der Stand-by-Me-Teil ist wirklich wunderbar.
Das ist
aber
ganz geil, dass man das so sagen muss auch, oder? Der Stand-by-Me-Teil, aber er hat schon recht.
Das ist ja, aber der
Coming
ist
of Age.
Die beliebige Best-of-Horror-Show. Ja, wenn
ja
so
okay, dann ist es ja.
Wenn man so anspruchsvoll ist wie du und im Prinzip ja auch wie ich und wie viele andere, die leidenschaftlich gern Horror-Movies sehen, ist das vielleicht richtig. Trotzdem war das ein schöner Film. Auch das konstruierte Finale ist unglücklich. Ja, das ist halt immer, weil der dämliche Dämon plötzlich zum bescheuerten Hampelmann wird. Das ist ja nicht, ja, ist so halb richtig. Ich habe eine sehr frühe Fassung des Films gesehen, da war es noch dämlicher. So fand ich es eigentlich ganz schön gelöst. Aber Dead Zone ist super, stimmt, danke. Und Shawshank genauso overhyped wie It. Ja, finde ich auch.
Nee, das Unsinn, Blödsinn.
Shawshank Redemption?
Ich finde Shawshank schon overhyped. Wenn du die Novelle liest. Ich fand zum Beispiel, niemand war zufrieden damit, wie der Protagonist Andy Dufresne, wie der altert. Das haben sie nicht gut gemacht. Also man,
im Film jetzt?
Ja, selbst die Filmemacher sind immer noch unzufrieden mit der Maske, als er dann irgendwie Mitte 50
also ist. Ja, aber trotzdem, tut mir leid, also Shawshank Redemption ist ein guter Klassiker.
Film, aber er ist nicht die beste Stephen King-Verfilmung aller Zeiten.
Das die da wäre?
Die beste Stephen, ja, generell ja. Sollte man so viel von Stephen King gar nicht verfilmen. Ja. Ich mochte Dead Zone, wie gesagt, weil es ein ganz eigenen Geschmack hatte und man kann sich natürlich auch hinstellen und sagen, Shining ist entweder die beste Stephen King-Verfilmung aller Zeiten oder die mieseste.
Ja.
Und aber generell es gibt schon.
Ja, das ist ja immer, wir reden ja hier wirklich immer um Sachen irgendwie, um Geschmäcker irgendwie, der bei dem einen kommt das so an, weil zum Beispiel The Shining, Thorsten gerade sagte, ich mochte den am Anfang überhaupt nicht und ich musste erst ein bisschen älter werden, so ähnlich wie bei Blade Runner. Runner
wie bei mir,
man musste so eine gewisse Reife haben, um so einen Film dann auch zu kapieren und zu würdigen auch. Ne?
Mal kurz noch auf S zurückzukommen, ich habe ja gerade das Hörbuch gehört. Und ich muss sagen,
bist du komplett durch?
Noch nicht ganz, aber die Kürzungen, die in dem Film drin sind, das Buch holt ja sehr, sehr aus. Und es sind so ein paar Sachen, die so ein bisschen merkwürdig sind. Ich will jetzt nicht auf Details eingehen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie der zweite Teil, also S2, nach NIM 2, S2, damit umgehen wird.
Okay, ich gebe mal kurz eine Direktive raus an Warner Brothers.
Ja.
Es wäre gut, wenn zwei prominente Protagonisten mitspielen. Es wäre gut, wenn der Film eine Länge von 2 Stunden deutlich überschreiten würde. Ich wünsche mir den zweiten Teil bedeutend blutiger als den ersten Teil, weil wir jetzt gesehen haben, dass kommerzieller Erfolg sich einstellt. Ja. Die Musik kann so bleiben.
Ja.
Herr Walfisch darf wieder dran. Und es wäre sehr schön, wenn man Penny ist. Ich persönlich bin jetzt nicht scharf drauf, von Pennywise an der Origin-Story zu hören. Nee. Das finde ich affig und albern.
Bitte nicht.
Ja. Ja. Ich möchte gerne, dass ein ausgehungerter, vergammelter Pennywise zurückkommt, der bedeutend schlechter gelaunt ist als im ersten Teil. Und ich will, dass es über Tisch und Bänke geht. Das muss richtig knallen. Und wehe, er zeigt seine bekackte Spinne.
Echt? Ja.
Und
mir die Totenlichter. Das geht klar.
Sie drehen ja jetzt wohl schon mit den Kids-Pickups, also es wird Flashbacks geben.
Genau, es wird Flashbacks
geben. Es gibt auch noch ganz viel Material, das in der Schubslade liegt.
In der Schubslade?
In der Schubslade. Linda Langschrumpf. Ich liebe The Game, einfach unerträglich gut. Mein Lieblings-King.
Nicht der von David Fincher?
Nein, der gerade bei
Netflix. Da war ich auch, genau.
Gerald's Game.
Hat den einer gesehen?
Nee, noch nicht.
Weil der soll wirklich gut sein.
Ich habe das Buch
gelesen. Mit Carla Gerallo.
Ja, genau. Die Mutter aus Spy Kids.
Die Mutter aus Spy Kids. Dankeschön für diesen Einwurf.
Ich las das Buch und fand es ebenfalls sehr gut.
Ich habe irgendwann mal Bad Girl von Tabitha King gelesen. Gibt es da Erfahrung?
Tabitha
King.
Nö, gibt's nicht. Tabitha King habe ich immer großformatig vermieden.
Okay.
David Leonard Steinbauer. Danke, ihr seid so schön schräg. Bitte bleibt, wenn auch wahrscheinlich ungewollt, politisch. Und wechselt mal zur Panik für den Kontrollfreak die Stühle.
Jetzt die Stühle nur, oder sollen wir uns woanders hinsetzen? Nicht, dass du sagst, Kerl, der ist
ja
jetzt beige, der Stuhl.
Man könnte jetzt machen. Ich könnte jetzt einen Schnitt machen und dann sitzen.
Ach komm, machen wir nächstes Mal. Komm, einfach. Wir sind Gewohnheitstiere.
Ja, genau.
Sebastian Maschmeyer.
Machmeier, bitte unterstelle mir jetzt nicht.
Ach, Machmeier, okay, ich dachte schon gerade, du wolltest bei uns investieren in den Podcast, verstehst du?
Hör mal, Knack hier. Hallo, Frau Ferres. Na, hier, hallo.
4% Anteile.
Herrschaften hier, Schröder, Bender, Strebeck, Shakira.
Ja, lass den Gottschalk drin.
Eine gesamte Mannschaft, großes Lob für die tolle Folge und herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum.
Dankeschön.
Ed Sträter, warum trägt ein Herrenschneider ein Jeans mit einem so kapitalgroßen Loch am Knie? Ja, das ist die Frage. Warum laufen Metzger nicht durch die Innenstadt und schlachten unentwegt Tiere? Die Hose lag ganz oben.
Tut mir leid. PS. Die beste Antwort, die du auf diese Frage, die Hose lag. Fast so gut wie beide haben Augen. Ja. Das ist wirklich
die Bildqualität ist echt klasse. Kann man sich dran gewöhnen. Dankeschön.
Ja, schade. Deswegen haben wir jetzt gleich wieder eine Nummer runtergefahren.
Genau.
Ja. Aber Mortimer. Mortimer. Vor zwei Wochen. Thorsten hat meinen Humor, Hennes meinen Geschmack und Gary sitzt auf einem Stuhl.
Wie ich auch manchmal.
Wie auch ich manchmal. Sehe euch heute noch lieber als gestern. Weiter so. Das ist wirklich schön. Verkaufe ich
Mortimer.
So an den Jahreskalender der Apothekenumschau. Das ist
demnächst im Medium.
Da ist eine tiefe Weisheit drin.
Das ist sehr schön.
Thorsten Josef Kartelmeier, Zimmer 1408, drei Fragezeichen.
Noch nicht gesehen.
Ich werde nicht kommen. Aber mach's dir gemütlich. Stevie.
Nein, also
ja,
doch,
ich hab ihn gesehen.
Die Stephen King-Verfilmung. Doch, mit John Cusack.
Ach so, Entschuldigung. Und
Samuel L. Jackson.
Sie schmiert ganz, ganz schlimm gegen die Geschichte ab. Die Horrorgeschichte 1408 besticht durch die Sprachwahl, durch den Aufbau der Sätze, durch das langsam steigende Grauen. Das hat er so gut gemacht, wie er seit Jahrzehnten nicht in 1408. Dagegen kackt der Film gnadenlos ab.
Ja.
Stevie, ich kenne fast nur Stephen King-Filme und kann die Aufregung nicht so recht voll nachvollziehen. Das sind gute bei, aber auch nicht außergewöhnlich gut. Shining zum Beispiel fand ich blöd, aber ich mag Kinder des Zorns.
Okay.
Und ist Geschmackssache.
Und Langoliers. Ja.
Und Langoliers, obwohl Langoliers
mal ein CGI-Update aller George Lucas vertragen könnte.
Um Gottes Willen.
Mir ist auch aufgefallen, dass in Stephen King-Geschichten fast immer einen eher schwächlichen Außenseiter gibt.
Ja.
Der dann völlig ausklingt und immer stirbt.
Wie im Leben.
Ja. Ja. Ich habe mir nun auch Star Trek Discovery an. Was ist denn das, Alter, für ein Übergang? Ich dachte, okay,
na, lass ihn
war
nur.
Am Anfang okay. Nur
wir haben manchmal Übergänge, Thorsten, da müssen wir uns aber jetzt nicht vor...
Apropos Braunbären! Ja, da geht's.
Ich muss kacken, sag ich nur.
Aus den Klingonen, seltsam. Hätte die Rasse nicht gesagt, würde ich sie für was anderes halten. Ja, das stimmt. Der Captain ist übrigens Michelle Yeoh, weil ihr Tiger and Dragon erwähnt habt. Sehr langweilig und mich völlig
auf
Special Effects zu albern halte.
Das
kann man so sehen. Das kann man so sehen.
Ich fand den aber auch gut.
Allerdings fand ich Chow Yun-Fat und Michelle Yeoh in ihren Rollen gut.
Also
natürlich.
Der ist aber sehr schlank auch, der Chow Yun-Fat.
Der Chow Yun-Fat ist tatsächlich sehr,
wurde das jetzt fat?
Mark Antonio, the God of Fallens. Eigentlich können wir an dieser Stelle schon aufhören.
Ja, genau.
Gratulation zur 40. Folge. Es war auch diesmal wieder sehr gut. Sehr, sehr die Partei gut. Wir haben viel gelacht. Ich habe lediglich ein Buch / einen Film vermisst, Werwolf von Tucker Mills.
Oh ja.
Neben Friedhof der Kuscheltiere war dieses das einzige Buch, das ich von ihm als Kind gelesen habe. Ich fand es sehr spannend erzählt, fand auch den Werwolf sehr interessant und in meinem Buch gab es auch großartige Aquarelle, welche einige in der Szene recht plastisch wiedergaben. Wahrscheinlich war es ein Pop-Up-Buch.
Kein Pop-Up-Buch, es ist damals ein Kalenderbuch erstellt worden. Das heißt, ein zeitgenössischer, mit Stephen King befreundeter Künstler gestaltete diese Kalenderblätter. Das spielt ja nach Monaten.
Ah, okay.
Und er steuerte eben 12 Geschichten bei.
Wie schön.
Und diese Geschichten, das war der Werwolf von Tucker Mills. Eine sehr klassische Werwolf-Geschichte, so ein Whodunit-Ding, wer ist der Werwolf? Und es gab damals einen ganz geglückten Film dazu, ja. Wo man aber sagen muss, dass das künstlerische Konzept eines Kalenderbuchs...
Silver Bullet hieß der im Original, ne? Mit Corey Haim.
Ja, aber er hieß dann bei uns der Werwolf von Tucker Mills. Und fand ich gut. Fand ich als Buch ganz toll. Waren auch tolle Zeichnungen drin.
Die Darstellungen haben mich regelrecht dazu getrieben, weiterzulesen. Der Film jedoch, wie soll ich sagen? Also sowas ist natürlich immer schön, wenn ein Buch auch so ansprechend illustriert ist und es auch passt. Ich sage jetzt nur als Beispiel Walter Mörs auch, wo man dann einfach an den Bildern, das ist einfach dann kongenial. Das wird dann wirklich da wird das Buch wieder auch zu einem Erlebnis. Das ist dann eben kein Hörbuch und kein E-Book oder so, sondern das ist dann richtig klasse.
Wir sollten alle Buchdiskussionen klein bisschen hinten anstellen.
Zum Thema Star Trek Discovery auf Englisch, auch scherzhaft übertragene Geschlechtskrankheit genannt. Ich bin so froh, dass Hennes das ähnlich sieht. Ja, ich habe meine Meinung nicht revidiert, aber die Serie hat sich ja verändert. Ich hoffe, du hast es auch mittlerweile mitbekommen. Für dich ist das zu sehr J.J. Abrams, fand ich überhaupt nicht, bis auf die Lens Flares, und es überträgt kein bisschen Track-Feeling. Es kann sein, dass
was ist denn mit J.J. Abrams? Ich fand die Star Trek von J.J. Abrams großartig.
Ja, aber es gibt viele, denen Star Trek von J.J. Abrams eben auch nicht gefällt. Es gibt viele Trackies, die den einfach nicht mochten.
Okay.
Ich fand, wenn man jetzt den Pilot nochmal sieht, die beiden ersten Teile, diese Doppelfolge, da es ist ein stilistischer Übergang, könnte man sagen, zwischen von den J.J. Abrams Sachen zu diesem doch neuen Dings. Da reden wir nicht weiter drüber, aber Star Trek, wollen wir mal gucken hier. Die Autoren müssen sich unbedingt Star Trek The Orville ansehen. Das heißt nicht Star Trek The Orville, das heißt nur The Orville. So macht ein echter Fan einen Star Trek-Serie.
Ja, die soll sehr gut sein.
Soll
ne?
sehr gut sein, ja. Das
also
stimmt.
Das ist ja erst auch so angekündigt oder beworben worden wie so eine Parodie.
So wie
ne? Seth MacFarlane spielt da die Hauptrolle, von daher erwartet man das ja auch.
Ja.
Aber es ist tatsächlich eine sehr straight...
Kommen wir weiter. Serge Gartman.
Ja.
Apropos
Serge Gartman, apropos S. Was sind eure Lieblingshorrorfilme, Alter? Ich bin leidenschaftlicher Horrorfilme, das ist Lieblingshorrorfilme. Ich finde die Gondeln, wenn die Gondeln Trauer tragen, genauso großartig wie im Land der Raketenwürmer. Ich mag uralte 80er-Jahr-Horrorfilme wie House mit dem komödiantischen Einschlag genauso gern wie Bram Stoker's Dracula. Ich stehe sehr auf alles, wo Tom Savini Spezialeffekte technisch seine Finger drin gehabt hat, auf großen, ambitionierten Supergruselhorror. Ich mochte sogar Annabelle, den Scheiß mit der Puppe.
Der offizielle Untertitel? Annabelle, der Scheiß mit der Puppe.
Scheiß mit der Puppe, ja.
Tag der Entscheidung.
James Wan hat ein Wochenende Zeit, lass uns einen Horrorfilm drehen. Und ich mochte den ersten Teil von Saw sehr gerne, den zweiten Teil schon nicht mehr so und dann war ich raus.
Ja.
Es gibt sehr, sehr viele Filme.
Das ist eine Frage, die kann man definitiv.
Nur Hostel habe ich gehasst, weil das typischer Eli Roth unmotivierter Torture-Porn-Scheißdreck ist.
Eli Roth.
Sind die zu laut, Henry?
Sind die Jungs da ein bisschen zu laut?
Na gut, das sind Kunden des Comicladens. Ich könnte sie jetzt für euch zusammendreschen, aber wo führt das hin?
Ich würde aber die Frage gerne mal an dich weitergeben, Hennes. Was sind denn deine Lieblingshorrorfilme? Weil dich assoziiere ich nicht mit Horror.
Nee, ich bin Schisser, das ist schon richtig. Und ich mag Filme, die, reden wir von Shaun of the Dead. Ist das ein Horrorfilm?
Nein,
das ist eine Horrorfilmparodie.
Eine
Horrorkomödie.
Ja.
Sowas sehe ich auch immer wieder gerne. Das ist die Frage, was macht ein Lieblingsfilm aus? Ein Lieblingsfilm, den ich nur einmal sehe und sage, okay, das war's. Meine erste lange Filmnacht, habe ich bestimmt schon ein paar Mal drüber gesprochen, war damals 1986, Halloween, The Shining und der Exorzist. Damals noch im Intimes. Was jetzt das Casablanca
ist. Oder war es im Kapitol?
Nein, es war das Casablanca. Was jetzt das Casablanca ist. Es war im Intimes. Und das ist natürlich von der Steigerung sehr, sehr heftig. Ich fand alle drei Filme toll, aber ich habe danach nicht gesagt, oh, ich bin jetzt ein Fan davon, sondern ich habe das einmal erlebt. Und aus filmhistorisch ästhetischen Gründen ist The Shining natürlich fast einmalig in der Filmgeschichte.
Ja.
Und hat dadurch natürlich auch seinen Stellenwert. Aber ich könnte nicht sagen, dass es mein Lieblingsfilm ist dadurch.
Ja. Also bei mir, bei mir ist Bis das Blut gefriert, so von den alten Filmen, Der Exorzist, ganz klar, weil das war wirklich so der sagenumwogene Film.
Das Omen ist einer meiner Lieblingsfilme.
Das Omen. Das Omen habe ich.
Ihre Mutter war ein Schakal. Wie ist denn das abgelaufen? Jetzt mal ernsthaft. Komm schon.
Und ich hab die Omen-Filme gesehen damals, als sie im Fernsehen liefen zum ersten Mal. Die waren ja stark gekürzt.
Das ist der Plural von Oma.
Die Omen kommen.
Der zweite Teil war auch super.
Hurra, die Omen kommen.
Der zweite Teil war mit William Holden. Ne? Da hat William Holden.
Und da gab es diese unglaubliche Szene mit dem Aufzug.
Mit dem Aufzug, super.
Und dann habe ich gedacht, der ist tot. Und dann habe ich aber nochmal die ungeschnittene Fassung gesehen. Der wird ja dann nochmal von dem Seil nochmal durchtrennt.
Ja, genau. Ja. Genau.
Und im ersten Teil halt Glasscheibe.
Ja, David Warner.
David Warner,
genau.
Super Film. Also ganz Halloween möchte ich Dawn of the Dead, Halloween und The Fog. Also das sind
The
für
Fog
mich so
auch,
die,
ja.
The Fog auch ein super Film. Hat $19 gekostet, ist extrem
genau, cool. Ist eine wunderschöne Geistergeschichte und von den neuen würde ich sagen Mama, also dieser Kurzfilm.
Auch der Langfilm.
Von Andy Buscemi.
Ja, der Langfilm auch. The Ring. Fand ich gut als Horrorfilm. Dann Don't Breathe fand ich unterhaltsam, bis auf eine Szene. Get Out. Da haben wir ja letztes Mal schon drüber geredet, den fand ich auch gut. Und Black Mirror, die komplette Serie, obwohl das jetzt nicht wirklich
das
Horror
waren
ist.
Aus 100 Jahren Horrorfilm war das dein...
Na, da müssen wir auch mal ein bisschen kurz über Dracula reden und über Christopher Lee und oder sowas. Also Filme, die mir wirklich als Kind das Eis ins Gebein getrieben haben. Und von den neueren Horrorfilmen, ich habe letztes Mal drüber gesprochen, fand ich Get Out, wenn es ein Horrorfilm ist, ist es einer. Ja. Auch sehr, sehr bemerkenswert.
Ich habe mir zum Beispiel jetzt bestellt, jetzt schon gekriegt, Abbott und Costello meets Frankenstein.
Mhm.
Der hieß hier Mein Gott Frankenstein.
Ja.
Wurde damals im Zuge von Frankenstein Junior damals, von dem großen Erfolg von Frankenstein Junior, hat man den Film nochmal ausgegraben und ins Kino gebracht, Frankenstein-Komödie. Und ich muss sagen, das ist ein großartiger Film. Abbott und Costello, das war ja ein Komiker-Duo, so ähnlich wie Laurel und Hardy, wenn man so will, aber wesentlich später. Und die haben eine ganze Serie gemacht, Abbott und Costello Meets und dann diese ganzen Universal-Monsters, also The Mummy, Invisible Man und so mit Mein Gott Frankenstein beziehungsweise Abbott und Costello Meets Frankenstein, da war es besonders, weil Bela Lugosi hat seine Rolle als Dracula gespielt. Dann Lon Chaney Jr. hat seine Paraderolle als Werwolf gespielt. Und ja, Frankenstein,
Boris,
das war jetzt,
Karloff.
Nee, das war
nicht
Boris,
Boris Karloff.
Das war noch Boris Karloff.
Sondern
aber das Coole war halt wirklich, dass das... ja, dass das zwar eine super lustige Komödie heute auch immer noch ist, aber da ging es aber auch richtig zur Sache. Und man darf wirklich nicht vergessen, auch wenn Bela Lugosi als Dracula heute so ein bisschen damals war es der heiße Scheiß. Also das war schon was Besonderes, so diese drei Figuren mal so in einem Film zu
Das
erleben.
War was anderes als Van Helsing.
Auf jeden Fall.
Der auch komisch war, aber auf eine andere Art und Weise.
Ich habe überlegt, womit man das heutzutage vergleichen könnte. Das war Tucker und Dale.
Tucker and Dale. Ja, Tucker and Dale vs.
Evil. Das ist
so
ein Film, der
Und ich werfe noch einen Film ins Rennen. Starr vor Angst. Jerry Lewis.
Starr vor Angst?
Jerry Lewis?
War das nicht Jerry Lewis?
Mein Starr. Also Starr, nicht Starr vor Angst, dass man sagte, ich bin hier.
Ich bin Starr.
Ich bin im Allgemeinen bekannt, weil ich immer Schiss habe, sondern.
Starr vor Angst, war das nicht? War das nicht Jerry Lewis und den Martin? Gab es nicht auch so eine Horrorkomödie mit denen? Ich meine, ich hätte den damals in der Aula gesehen bei uns in der Schule.
Also wo die Martin den Comiczeichner spielt. Gussi Gussi Freddy.
Nein, das ist nicht die Vampir Lady.
Also nee, das gespielt ist, von ihrer erste Rolle.
Shirley MacLaine.
Wir schweifen.
Geschwiffen. Ihr esst Pommes hier die ganze Zeit, ja, falls ihr das
nicht
hört.
Die ganze Zeit.
Aber zwischen und auf jeden Fall. Ich finde es ja am Serge Gartman, ich finde es am furchterregendsten sind die Filme, die ohne Monster und Geister auskommen, sondern ja zum Beispiel Pretty Woman zum Beispiel genau so wirklich passieren können. Am meisten verstört hat mich
Hast
zum Beispiel
Pretty Woman gerade
ja
gesagt?
Einfach mal so Jack Ketchum's Evil, ja. The Girl Next Door, auch nicht schlecht. Die unglaublich spannende spanische Produktion Sleep Tight oder das etwas unglaubwürdige Cradle Will Fall. Da muss ich natürlich auch noch mal ganz kurz an Sixth Sense erinnern.
Oh ja.
Der mich damals auch, ich habe den damals in New York gesehen, ohne zu wissen, was da passiert.
Die sechste Sense.
Da bin ich dann doch rausgegangen und hatte aber so Art von
Muffen. Ja, der war gut.
Leck mich.
Der war einfach gut.
Was auch was
ja,
war.
Die Spanier sind generell unglaublich gute Horrorfilmmacher. Das muss man echt mal
und
sagen.
Und die Mexikaner, vergessen wir
so,
nicht.
So, nee, aber die Spanier sind stark in Horrorfilmen.
Ja.
Die Franzosen sind unglaublich stark in Thrillern und Komödien, obwohl ich jeden Film meide, wo über dem Plakat steht 16 Millionen Besucher in Frankreich. Das kannst du eigentlich immer lassen.
Das
und wir sind unglaublich stark darin, dem Schweighöfer Arbeit zu geben. Das ist auch eine schöne Sache.
Oder ich habe einen Trabi, Film als Kind gesehen im Fernsehen. Also ich habe ihn nicht bewusst. Also ich war im Raum und da lief der Film Nachts, wenn Dracula kommt.
Ja, die Nacht, wenn Dracula kommt.
Die Nacht, wenn Dracula kommt, ein alter Italienischer, wo die Hexe in die
ja, ich glaube, die Hexe wird eingepresst in eine Stachel des Mario Bava, war das, glaube ich, Regie.
Ja.
Und
ja,
das war schon sehr gruselig.
Und dann kommt irgendwann der Dracula kommt aus der Erde raus.
Ja, und sie wird aufgeklappt und hat überall Löcher.
Hat überall Löcher und dann einer ist im Schlafzimmer und hat so eine Kugel und schreit, ich habe den Teufel gesehen. Ich habe als Kind monatelang
weißt
nicht geschlafen.
Weißt du, welcher Film mir als Kind Angst gemacht hat? Odysseus siebte Reise, war das mit Kirk Douglas, wo Kirk Douglas Odysseus spielt? Und sie waren bei dem Zyklopen.
Harryhausen.
Ich weiß nicht, ob das... Ja, wahrscheinlich.
Muss Harryhausen gewesen
sein. Und sie waren bei dem Zyklopen. Das mit dem Zyklopen, das hat mir super viel Angst gemacht.
Ja.
Und ich meine, darüber hatten wir auch schon mal in einem... Ganz am Anfang, glaube ich mal, von unserer
so
Podcast-Serie.
Zyklop ist ja sperrig im Umgang.
Ja. SRI und die unheimlichen Fälle.
Geht ein Zyklop zum Augearzt? Frank Immeier. Ich habe den Film erst gestern gesehen und fand ihn nicht schlecht, gut gemacht, aber ich habe mich gelangweilt. Was denn nun? Zuerst einmal als Rechtfertigung. Ich habe alle Stephen King-Bücher gelesen, noch alle Verfilmungen gelesen.
Gut.
Guter Mann. Das Buch Es habe ich Ende
des Jahres. Es heißt Es, es ist ein Artikel, Alter.
Gerade aus Stuttgart, da haben alle Es
gesagt.
Nein,
es ist kein Artikel, aber es ist Mann.
Es ist Mann.
Wo hast du den denn?
Da, Frank Immeier. Das Buch Es habe ich Ende der 80er gelesen. Dieses Buch war es, das mich zu einem Fan von Stephen King machte. Aber zurück zum neuen Film. Der Film hat alles richtig gemacht. Gut, Schauspieler, klasse Kamera, das Setting.
Ja, aber ich habe mich gelangweilt.
Aber ich habe mich in keiner Sekunde gefürchtet. Nicht mehr erschreckt habe ich
mich. Ja, das ist ja das, hast ja das Problem.
Ja,
das ist ja das Problem.
Eine Literaturverfilmung.
Und du weißt, wie es ausgeht.
Ich habe mich jetzt auch nicht wahnsinnig erschreckt, aber ich habe mich über die Umsetzung halt
gefreut.
Dass sie mal einen Schritt weiter gehen, als ich das eigentlich von einer King-Verfilmung erwarte.
Ja. Ganz genau.
Johann Hansen.
So berechnet die Schockeffekte, er hat recht. Ne?
Ja.
Wie aus dem Handbuch. Ja, das ist natürlich richtig. Man muss aber bitte auch bedenken, dass Stephen King's S ist das Handbuch letztendlich.
Lobhudelei.
Also,
ja.
Das ist ja alles drin. Was? Sprechen wir alle?
Ja,
nice.
Da ich gerade Blade Runner 2049 im Kino gesehen habe.
Na komm, nochmal. Hier, Flo war zu It. Goonies
so.
In 2017 war geil. Mir fehlt der Dumbau und der Farbige kommt mir etwas zu kurz. Nice. Mir fehlt der Dumbau überhaupt nicht.
Danke, Herr Bender, danke, Herr Schneider, habe ich gesagt. Da ich gerade Blade Runner 2049 im Kino gesehen habe, mich dieser ziemlich beeindruckte, würde ich von euch gerne mal wissen, wie ihr die Zukunft von Kinofilm sehen und Fernsehen seht.
Ach so.
Mein Gott, das Orakel. Wie soll das denn? Da ihr auch zum Teil Gamer seid, würde ich euch mal den interaktiven Film Late Shift empfehlen. Ebenso die Telltale Games von Guardians of the Galaxy, Walking Dead oder for Comic Fans Wolf Among Us.
Die sind ja wirklich gut. Telltale.
Diese sind mehr interaktiver Film als Games. Eine besondere Empfehlung wäre Life is Strange von Don Trond, das eine richtig gute Story hat, muss man sich ein bisschen drauf einlassen.
Auch so ein bisschen Zeitreise, ne?
Ich bin drauf angesprochen worden, in Mannheim von einem, der hat die Serie gesehen, The Last Ship. Habt ihr da schon was von gesehen?
Nee, gesehen noch nicht, aber gehört schon. Ja.
Gut. Ist es Michael Bay? Ich weiß es nicht.
Produziert
also er war begeistert. Ja, schön. Gerrit hat einen Link einfach ausgedruckt.
Mach ich mal.
Ich drücke drauf, es passiert nichts. Frag doch, Mü23, frag doch mal David Nathan an, ob er nicht Lust hätte, an eurer nächsten Aufnahme teilzunehmen. Stellen wir das überragend vor. Synchron und Hörspiel, nerdig vom Allerfeinsten.
Ja, David Nathan ist eine geile Sau.
Man muss natürlich gucken, wir kennen natürlich ein paar Synchronsprecher und Hörspielsprecher. Natürlich in erster Linie unser lieber Freund Martin Kessler.
Er hat mir den Segen gegeben. Wir haben ein neues Announcement. Hast du unser Announcement gehört für meine Sendung? Also für unsere Sendung, für meine Sendung? Nee. Bernd Rumpf, Liam Neeson.
Ja.
Hat es eigentlich jetzt gerne mitgebracht. Mein iPad ist im Auto. Ich könnte es da nur einspielen. Das ist super. Er macht also einmal als Liam Neeson und einmal als Professor Snape. Dass man so alternativ war. Das ist schon
schön.
Sehr geil.
Sehr schön. Sehr
Potter, Klatsch. Fantastisch. Also jetzt hören bei der Sendung.
Also,
wir kennen viele
Synchronsprecher und Synchronsprecher, die wohnen.
Ich kenne nicht einer.
Die meisten wohnen in Berlin und wir müssen vielleicht mal ein Special machen, vielleicht die mal interviewen. Ich kann nur sagen, dass Santiago Ziesmer der größte Schatz ist, den ich kenne. Lieber Santiago, falls du das, wir sind auch schon.
falls du das wahrscheinlich nicht, aber ist egal.
Also, er ist ein ganz toller Typ und auch ein richtiger Nerd. Wir müssen mal mit Helmut Krauss mal was machen, unbedingt.
Unbedingt, aber Helmut Krauss ist gerade ein bisschen krank und meldet sich wieder.
Gut, alles klar. Aber wir bleiben dran.
Dann haben wir noch eine, so kurz vor Redaktionsschluss ist noch ein Kommentar bei YouTube eingegangen. Den muss der
Thorsten mal vorlesen.
Okay, pass auf. Ich versuche das jetzt auf nett.
Weiß ich jetzt nicht, wo ich die habe.
Machen wir nächstes Mal.
Ja.
Bei Facebook. Der Facebook-Seite.
Veröffentlichte Kommentare. Ich muss den erstmal eben suchen.
Hast du ihn nicht? Da ist er.
Da ist er.
Ja.
Da ist er.
Okay. Achtung.
Von Otzenvogel, was ich finde, was eine ganz, ganz als Name schon ziemlich prophetisch. Vor einer Woche. Der Text lautet wie folgt. Hört auf mit eurem Bücherscheiß. Buch ist besser. Nee, ein Buch ist niemals besser, weil einfach die Visualisierung fehlt. Und jeder Blötschkopf sich das selber zusammenreimen muss. Merke, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und jetzt als Film sogar. Wow, au backe, lol, weitermachen. Otzenvogel. Und ich hätte dich auch so genannt, wenn er jetzt Jürgen gestanden hätte. Ein Buch lebt natürlich irgendwie davon, dass das bei dir, ich will das schlimme Wort Kopfkino nicht nehmen, in deinem Kopf hast du wie ein Zimmer. Und wenn du jetzt was liest, die Augen oder ein Hörbuch hörst und diese Geschichte, wenn du dich darauf einlässt, dann entstehen deine eigenen Bilder. Das heißt, beim Lesen, und ich fürchte, dass du noch nicht so intensiv gelesen hast, wirst du feststellen, dass dein Gehirn zu großartigen Leistungen fähig ist, wenn es darum geht, Bilder in deine Hirnrinde zu projizieren und deinen Film lebendig zu machen. Und so wird natürlich das Buch auch von S immer besser sein als der Film. Was du da hattest, war ein kompaktes Ding mit Nachos und Füße hoch. Aber zu Hause mit einer Tasse Tee oder was auch immer du zu dir nimmst, Kakao, Marshmallows und gedunkeltem Licht. Gedunkeltes Licht vor allen Dingen. Super.
Schön, ja,
abgedunkeltes
schön.
Licht. Wenn du dann da anfängst zu lesen, dann ist das eine ganz, ganz große Sache. Und ich kann dich natürlich jetzt hier auch anpissen wegen sowas. Aber ich möchte dich bitten, das auszuprobieren. Probier es experimentell. Dann wirst du feststellen, dass das Lesen so ziemlich alles schlägt, weißt du? Und dann, wenn du das festgestellt hast, und ich bin da jetzt sehr freundlich zu dir, dann wirst du in einem oder zwei Jahren, vielleicht aber auch nie, dann wirst du es nicht mehr nötig haben, eine derartige Scheiße zu schreiben.
Ich habe auch überlegt, ob ich darauf antworten soll und war erst auch ein bisschen wütend und dann war ich eigentlich nur noch traurig und muss eins sagen, dass wir jetzt mal, du hast es sehr schön und sehr sachlich gesagt, dass natürlich ein Film, eine Visualisierung einer Geschichte niemals entstehen kann ohne ein Buch. Denn wir haben hier einen Autor sitzen, ich habe auch schon geschrieben, Gary ist Drehbuchautor, ein Buch ist ein Drehbuch oder eine literarische Vorlage wird umgewandelt in einen Film. Und am Anfang ist irgendein großer Philosoph hat das mal gesagt, am Anfang war das Wort. Irgendjemand muss das aufschreiben. Niemand stellt sich hin mit einer Kamera und dreht einfach. Es gibt Regisseure, die machen sowas natürlich auch.
Viel schlimmer ist noch. Es gäbe keine Filme, wenn es nicht Menschen gäbe, absolut, die ein Blatt Papier in die Hand nehmen, ja, die Geschichte überfliegen und derartig krasse Bilder bekommen, dass sie sagen, das wird ein super Film. Und das ist, eine Buchvorlage muss immer stark genug sein, damit sie einen Film überhaupt trägt, weil der Film ist einfach das schwächere Medium gegenüber dem Buch, weil du das ganze Rüstzeug hast in deinem Kopf und das wird immer stärker, genau, sein, immer, als die subjektive Meinung von Stanley Kubrick oder was weiß ich, Steven Spielberg, völlig klar. Mhm. Wobei, ich muss echt sagen, der Film Jurassic Park war besser als das Buch.
Ich wollte gerade sagen, es gibt,
ja, aber es genau gibt
das,
so Dinge.
Genau, es gibt das, genau das wollte ich sagen. Es gibt Bücher, es gibt Bücher, die toppen, es gibt Filme, die toppen.
Die Bücher.
Die Bücher einfach.
Ja,
dazu
klar.
Gehört Jurassic Park, den hatte ich mir auch überlegt, als Beispiel. Nur als ein Beispiel, das gibt es natürlich. Aber den Film Jurassic Park hätte es niemals gegeben ohne das Buch von Michael Crichton.
Ganz genau.
Nur mal eben so nebenbei.
Und wir gucken das dann durch den Steven Spielberg-Filter und ja. Also ich kann nur sagen...
Wenn du siehst, dass etwas nicht auf einem Buch, also beispielsweise, wenn, weißt du, es gibt Filme, die basieren einfach auf der Idee von Spielzeug, wie Transformers.
Ja.
Und das ist dann das, was du bekommst.
Ja. Ja. Aber es gibt auch zum Beispiel Filme, die basieren auf Comicbüchern. Und dann kommt so manchmal sowas bei raus wie Guardians of the Galaxy.
Ja, das ist letztendlich, bekommst du ja dann, du bekommst eine komplette Storyline, ja letztendlich...
Auch das ist geschrieben.
Ja.
Auch Asterix-Hefte sind in erster Linie geschrieben von den Autoren, sind dann später bebildert worden. Manchmal kommen Bild und Wort zusammen. Manchmal gibt es natürlich auch das Buch zum Film, das war damals gerade in den 70er und 80er.
Ich weiß nicht, ob er überhaupt noch zuhört.
Ich weiß gar nicht, ob er noch zuhört, aber ich hoffe, wir haben das jetzt auf eine...
Ja, möglichst also bitte lies.
Bitte lies.
Wir wollen nicht trotzig sein und sagen, bist du denn für ein...
Nein, das wollen wir nicht an dieser Stelle.
Genau.
Wir wollen,
sondern im Gegenteil.
Wir wollen den Ton angeben, der in diesem Land.
Ich lade dich ein, Otzenvogel.
Dürfen wir dich Otzen nennen?
Otzi oder Otze.
Ja, wir laden dich ein, Otzenvogel, hierher zu kommen. Ich werde einen Sessel hier aufbauen. Den setzt du dich, schließt die Augen, ich lese dir was vor. Wenn dann keine Bilder entstehen, muss ich dich einschläfern. Machen wir das so? Ja, so machen wir das, versprochen.
So.
Sag, komm hierher.
Das war unsere Zuschauer. Dankeschön. Einmal uns selber mal abholen.
Mit
meinen. Das war sehr emotional. Das hat mich jetzt sehr berührt. Dankeschön. Im Hintergrund wird unqualifiziertes Zeug gelabert. Egal, wir sind wieder da. Wir sind wieder einfach mal labern. Ja. So, einfach mal dazwischendurch. Gibt es noch Pommes? Eigentlich, wo wir gerade so schön dabei waren. Wir kommen zur Auflösung der Mystery Box. Also nicht der Mystery Box.
Beide
die
haben Augen.
Beide haben Augen. Wir haben gefragt, was... Wir haben gefragt.
Ist immer noch lustig.
Ist immer noch lustig. Manchmal noch so einfach mal so als Postkarte. Ja. Komplett aus dem Kontext. Wir haben gefragt, was ist der Zusammenhang Six Degrees of Kevin Bacon, der Zusammenhang von da nach da, von Game of Thrones zu den Bee Gees?
Ja. Was war denn jetzt die Lösung?
Keiner ist auf die Lösung gekommen, die ich mir vorgestellt habe.
Waren denn gute dabei?
Es waren gute dabei. Achtung, wir lesen mal kurz vor. Frederik Schulze-Reuth. Das Bandlogo von Blind Guardian orientiert sich an der Band, an dem der Bee Gees. Bling Guardian, das ist ein Schreibfehler, aber schön, Bling Guardian, Bling Guardian, haben neben verschiedenen anderen Fantasy-Themen auch über A Song of Ice and Fire, also die Literaturvorlage der HBO-Serie Game of Thrones, Lieder geschrieben.
Sehr gut.
Können wir gelten lassen. Nico Steffek in Game of Thrones spielt Maisie Williams Arya Stark. Maisie Williams hatte eine wiederkehrende Rolle in der 9. Staffel von Doctor Who, richtig? Der Showrunner von Doctor Who ist derzeit noch Stephen Moffat, zum Glück bald nicht mehr. Stephen Moffat ist natürlich auch der Showrunner.
Moffat?
Ja, weil Doctor Who kann eigentlich richtig gut. Also Sherlock ist super, ist ein toller Typ, aber bei
Coupling gemacht, ne?
Was?
Der Moped.
Moped, was
der
hat er gemacht?
Auch Coupling.
Couplings gemacht, genau. Stephen Moffat ist natürlich auch der Showrunner der Serie Sherlock, wie gesagt. Und in Sherlock hat Sherlocks Erzfeind Moriarty als Klingelton auf seinem Handy Staying Alive von den Bee Gees.
Geil.
Ist gut. Man könnte natürlich auch sagen, dass in Game of Thrones alle sterben und die Bee Gees über das am Leben singen, Leben bleiben singen.
Auch gut.
Moin Bärbels, Thorsten Schlautmann. Der Weg von Game of Thrones hin zu den Bee Gees ist fies, aber nicht unmöglich. In Game of Thrones spielt Sean Bean Lord Ned Stark. In Herr der Ringe, die zwei Türme, spielt Sean Bean gemeinsam mit Cate Blanchett. Diese wiederum ist mit Bruce Willis zusammen in Bandits, Banditen aus dem Jahr 2001 zu sehen, von Barry Sonnenfeld, glaube ich, ist der sogar. Barry Levinson. Willis und Travolta sind das Traumduo aus Pulp Fiction. Travolta ist wiederum Star aus Saturday Night Fever, für den die Bee Gees die Musik gemacht haben. Bam!
Nicht
richtig.
Schlecht.
Nicht schlecht. Mach du mal weiter.
Okay, Christopher Soiker.
Sprich doch einfach ins Mikro. Das hilft.
Christopher Soiker. 1. In der ersten Folge der 7. Staffel von Game of Thrones hat Ed Sheeran einen Gastauftritt.
Mhm.
Ich hoffe, der wird doch getötet, oder?
Nein, der bleibt leider am Leben.
2. Eine kleine Rolle übernimmt Ed Sheeran ebenfalls in Bridget Jones Baby, wo die Hauptdarstellerin Renee Zellweger ist. 3. Renee Zellweger spielte in Jerry Maguire mit, in dem Eric Stoltz eine Nebenrolle übernimmt. Stimmt. 4. In Pulp Fiction spielt Eric Stoltz John Travoltas Drogendealer Lance. 5. John Travolta spielte in Saturday Night Fever mit sehr, sehr stringent, also sehr schön verfolgt. Ich hätte mir etwas mehr Twist gewünscht, aber es stimmt. Ja.
Ja.
Wir machen noch Serge Gartmann. Das ist auch ein geiler Name.
Aus der Schweiz.
Grüezi aus der Schweiz.
Gruß zurück.
Fast schon zu naheliegend, sagt er. Die Verbindung von Bee Gees und Game of Thrones heißt Zwillinge. The Twins wird die Burg des Hauses Frey in Westeros genannt. Und bekanntlich sind, beziehungsweise waren ja die Brüder Maurice und Robin von den Bee Gees auch Zwillinge. Ja, und beide hatten Augen. Das ist auch so ein, ja.
Das ist auch so einer. Lars Papenberg.
Die Verbindung von Game of Thrones zu den Bee Gees ist natürlich der goldene Otto der Zeitschrift Bravo. Gib ihm das, gib ihm den Preis.
Na, wir haben hier die alle in der Schüssel.
In Game of Thrones spielte die bis 2017 die britische Schauspielerin Diana Rigg die Rolle der Lady Orlena Tyrell. Die alten und die neuen Götter haben sie selig. Diana Rigg gewann 1968 den Goldenen Otto, den Leserpreis der Bravo im Bereich Fernsehen. Im gleichen Jahr ging der Preis im Bereich Beat an
schön, ne?
The Bee Gees. Ja. Sehr
natürlich
schön,
hat Diane
sehr
Rick
sehr
den Goldenen Otto bekommen für ihre Darstellung der Emma Peel mit Schirmscham und Melone.
Emma Peel war die Frau mit dem reinen Hautbild.
Ja, weil, absolut. Genau.
Hast du da nicht den Starschnitt auch gehabt?
Nee, von Emma Peel.
Deswegen Peeling hat keiner verstanden.
Der war schon, ich habe ihn einfach, man muss einfach auch mal Witze aushalten können.
Nicole Mayday. Das wird doch ein Künstlername sein.
Ich glaube auch Lars Papenberg klingt einfach völlig irreal.
Ja, stimmt.
Irreal.
Ist auf jeden Fall viral. Nicole Mayday, Game of Thrones. Ein Hauptcharakter wird von Peter Dinklage gespielt.
Peter Dinklage. Aus Bramsche, ja.
Ja, der Peter spielt auch in einem sehr sehenswerten, schwarzhumorigen Film mit. Da heißt es Sterben für Anfänger. Stimmt. Darin hat Alan Tudyk ebenfalls eine Rolle. Der Alan spielte 2005 am Broadway in Monty Pythons Spamalot mit.
Respekt.
Einer der bekanntesten der Pythons ist John Cleese.
Richtig.
Der John wird von Thomas Danneberg synchronisiert. Ja. Richtig. Der Thomas synchronisiert ebenfalls John Travolta. Richtig.
Boah.
Der John spielt in Saturday Night Fever die Hauptrolle. Und
die Bee Gees singen den Titelsong.
Titel
und haben auch
gut
den Rest der Musik gemacht.
Gut,
sehr
gut,
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 sehr
gut, 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 gut.
Marcel Bäumer.
Natalie Dormer. Marjorie Tyrell. Weiß ich doch nicht. Man kann hier kaum noch was lesen mit der Sonnenbrille. Ah, ist das hell.
Oh. Los, gestehen Sie!
Ja. Er muss seinen Mörder gekannt haben. Ja, so, warte.
Wo war das her?
Wo war das her? So ziemlich jeden
das kommt aus jedem Tatort. Ist ja. Das. Er muss seinen Mörder gekannt haben. Und auch, ich glaube, wir haben Gesellschaft.
Ja.
Blick
im Rückspiegel.
Marjorie Tyrell spielt in Casanova 2005. Dort spielt auch Lauren Cohen, Maggie Green.
Walking Dead.
Staffel 5, Episode 13. Läuft am Ende sehr stimmungsvoll. Spicks and Spacks von den Bee Gees.
Ja. Gildet.
Das gildet. Ja.
Haben wir noch.
Oder.
Ja, komm, ich suche mal nochmal hier. So, warte.
Also es gibt viele mit Travolta und...
Mal gucken, warte.
Ich mal ganz kurz, Marc-André Stolze alias Messerjocke, den habe ich nämlich in Hannover getroffen, hat ein sehr schönes Streeterbänder-Schneebett.
Ich habe ihn ebenfalls getroffen. Ich habe ihn auch getroffen, Messerjocke.
Schönen Gruß, hallo.
Läuft bei dir.
Für die Bee Gees war Staying Alive der größte Hit und jeder Game of Thrones-Charakter wäre Staying Alive das größte. Ja, netter Versuch leider nicht dabei. Also es gibt einfach, ihr habt wahnsinnig viel. Will, also unglaublich.
Das riecht, riecht zur Diskussion
gerne
an. Ne?
Thomas Love DeGioia. Die Bee Gees Brüder hatten bzw. hatten Rip den Nachnamen Gibb. Diesen Nachnamen trägt auch der Kostümbildner, der bei Game of Thrones mitgewirkt hat. Mary Gibb. Gut, finde ich gut, super.
Ja. Also es wird irgendwo nochmal...
Aber es war jetzt trotzdem keine von diesen elaborierten
Es kommt noch, irgendwo kommt noch einer erwähnt, den Film Living in Oblivion, wo Peter Dinklage mitspielt. Kannst du dich an den noch erinnern?
Ja,
mit
klar.
Peter, ein ganz, ganz fantastischer Film.
Wie heißt er denn noch? Na, sag doch mal.
Steve Buscemi.
Ja, genau.
Ja, Steve Buscemi und Peter Dinklage, wo es darum geht, dass...
Der spielt den Zwerg.
Der spielt den Zwerg. Der sagt,
ja, was auch sonst.
Ja, und dann wird also diese Traumsequenz vorbereitet und dann sagt Peter Dinklage, warum muss eigentlich in jeder Traumsequenz ein Zwerg vorkommen? Ich träume auch nicht von Zwergen und ich bin einer. Das war ein großartiges, war so nach Twin Peaks. Also, ihr seid alle hier drin, in der Schüssel. Mein Ansatz war folgender, Bee Gees. Und Game of Thrones. In Game of Thrones spielt Jason Momoa mit. Und natürlich auch Sean Bean. Jason und die Verbindung von Jason Momoa und Sean Bean ist Liv Tyler. Denn Jason Momoa spielt in Justice League zusammen mit Ben Affleck. Ben Affleck war zusammen mit Liv Tyler in dem Film Armageddon zu sehen. Liv Tyler ist in dem ist natürlich bei Herr der Ringe mit dabei. Liv Tyler hat aber jetzt nämlich Liv Tyler ist die Tochter von Steven Tyler. Steven Tyler spielt mit seiner Band Aerosmith in dem furchtbaren Film Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band mit. In dem die Bee Gees die Hauptrolle spielen. Das wäre mein doch sehr heftiger, aber keiner ist da drauf gekommen.
Ist sehr heftig, fand einige auch besser.
Ja, ja, du, aber das ist das Schöne an diesem Spiel, weil ich habe jetzt auf einmal wieder Living in Oblivion auf dem Schirm total kreativ und deswegen sollt einer von euch oder eine von euch mit einer Mystery Box belohnt werden.
Ich mach das.
Und Thorsten greift mal in die Schüssel. Der Aufsichtsbeamte hat sich vor der Ziehung von der Rechtmäßigkeit der Zettel überzeugt. Und wir haben einen Gewinner. Und hier fällt hier der Popschutz ab. Und es ist...
Tim Holzhausen.
Hat die Box gewonnen, die Mystery Box, die geht an dich, lieber Tim. Danke fürs Mitmachen. Haben wir dich vorgelesen. Ist Tim Holzhausen gestartet. Sansa Stark wird in Game of Thrones von Sophie Turner gespielt. Sophie Turner ist mit Joe Jonas verlobt. Joe Jonas hat zusammen mit DNC ein Grammy Salute to the Music of Bee Gees gemacht. Wäre ich nicht drauf gekommen, ist auch richtig. Passt. Also, schön.
Super.
Ja. Alles Gute, beruflich, Tim Holzhausen, Glückwunsch. Habt ihr eine Frage für die nächste Mystery Box?
Nee, ich habe keine.
Soll ich dann wieder eine stellen?
Ja, du bist der Beste da drin.
Was ist die Verbindung? Wir spielen wieder Six Degrees of Seven, Kevin Bacon. Es sind diesmal weniger Degrees. Das schon mal als Hinweis. Ich gebe jetzt zwei Hinweise. Was ist die Verbindung von Donald Sutherland und Hennes Bender? Ups. Die Verbindung ist nicht Tobias Meister, mit dem ich zusammen bei den Star Wars Hörspielen spreche. Also wir haben nicht zusammen gesprochen, aber wir sind beide bei den Star Wars Hörspielen zu hören. Er spricht Yoda, ich spreche die Kampfdroiden. Und Tobias Meister ist ja auch neben Jack Black und Brad Pitt die Stimme von Kiefer Sutherland. Der Sohn von Donald Sutherland. Diese Antwort gilt nicht. Was ist die Verbindung von Hannes Bender und Donald Sutherland? Es sind zwei Menschen, die uns verbinden.
Wow, okay. Mhm. Das ist spannend.
Einer davon bin ich, oder was?
Nee. Guckt einfach mal nach. Ich habe nicht nur Comedy gemacht in meinem Leben, auch mal was anderes. Künstlerisch.
Du warst der Zwerg in, wenn die Gondel trauert.
Ich war der Zwerg in. Scheiße, musstest du es jetzt verraten. Das war's. Toll, super. Nein, auch diese Antwort ist richtig, aber sie gilt nicht.
Sie gilt nicht.
Ja, wir sitzen jetzt so lange vor der Kamera, bis es einer,
bis
sagt,
einer sagt
oder so.
Ja,
nein.
Ne?
Damit verabschieden wir uns für die Folge 41.2.
Ich darf noch einen kurzen Veranstaltungshinweis machen. Wir sitzen im Little Nemo und am 29.11. spielt mein lieber Kollege Christopher Roth, alias Christopher F., zusammen mit Radio Bart seine Show. Ist das eine Show oder ist das eine Lesung?
Christopher Roth und nicht Christopher Roth. Das klingt schon wieder
ich
so.
Ich weiß, aber, also Christopher F. und Radio Bad. Captain Latin und die Logonauten auf der Suche nach dem goldenen Beat am 29.11. November hier im Little Nemo um 19.30 Uhr. Christopher ist unter anderem ein Slammer und er ist auch der Mann, der mir bei den Asterix-Übersetzungen auf Latein hilft, weil ich hab kein Latinum gehabt. Und er hilft mir da, macht das ganz, ganz toll. Und er
kann
nicht
jeder Latein.
Er wird auch genau bei dem, fand Latein halt uninteressant. Ich gehe auch sehr selten lateinisch essen.
Ja.
Und ich war auch noch nie in Lateinamerika. Aber durch Asterix bin ich drauf gekommen und Christopher hat
das
mir bei den Asterix-Übersetzungen
Latein. Ja, aber da kann man mal sehen.
Ich habe nicht mal Abi, ich habe stattdessen hatte ich Werken. Ich habe ein astreines Vogel ausgebaut.
Echt?
In Zeit, ja. Ja, gut. Das ist mir jetzt genauso wenig wie dir Latein. Ja. Der Hund drauf.
Aber,
ja.
Was ich noch sagen wollte, so abschließend, das ist was ganz anderes. Und zwar, falls einer von euch dabei ist, der VFX-Künstler ist oder so, der soll sich mal bei uns melden, beziehungsweise bei mir, bei Streeterbender-Streberg, Post.
Warum?
Weil ich habe da was vor. Ich habe da neue Ideen für einen neuen Vorspann für unseren Podcast, für unseren Videopodcast.
Was für Effekte soll es denn sein?
Nee, also ich will einfach jemanden sprechen, der sich mit After Effects auskennt.
Also
und,
After Effects, digitale Effekte, keine Make-up-Effekte oder so.
Nein.
Okay. Make-up würde auch zu lange dauern bei uns.
Dann hätte ich dich jetzt gefragt.
Ja, und ich hätte die Mädels von Early Birds Effects aus Köln gefragt.
Ach so, okay. Ja, nee.
Schaut
also
euch,
Video, VFX.
Schaut euch die Cobra 11-Folge, die Halloween-Folge an, wie heißt sie?
Ja, die lief jetzt vor 14 Tagen.
Ja, ist egal. Also ist egal.
Eigentlich läuft sie heute Abend.
Ist sie denn noch? Ist sie denn noch? Ja, heute.
Ja, bei TV Now oder in der Mediathek bei RTL ist sie zu ihm. Die erste Halloween-Folge von Alarm für Cobra 11.
Geschrieben von, unter anderem von Gary. Der
Streberg.
Und schaut euch ja die anderen.
Und Roland Heep und Frank
Podcasts an, Gary Streberg und Roland Heep. Der wunderbare.
Und schaut euch auch bald wieder an, Streeter, das Männerhaushalt, weil irgendeiner wäre gut, wenn sich das mal irgendeiner angucken würde.
Wer ist denn zu Gast demnächst?
Haselbrugger.
Hey!
Und Gary, weißt du es?
Der hat ja jeden Preis gewonnen.
Markus.
Ja.
Jeden verfickten Preis.
Markus Krebs. Ja,
jeden Preis hat
er
gewonnen.
Und
Kai Pflaume.
Kai Pflaume kommt.
Das wird hart. Kai Pflaume und.
Wer ist noch dabei?
Der kommt dann tatsächlich als Zweiter, das weiß ich nicht.
Seid gespannt und schaut euch an.
Überraschend
schnell. Schaut euch die anderen Podcasts an, Gary Streberg und Roland Heep. Der spirituelle Podcast,
ganz
viele
genau,
Wege führen nach Om.
Den kann man sich aber nicht anschauen, den kann man sich
nur
anhören.
Und schaut,
aber auch bei YouTube.
Schaut euch auf meiner Homepage und bei YouTube den Telekolleg Bowie an. Da sind wir nämlich, Frederik Kommert und ich, jetzt den Telekolleg Bowie. Wir reden alle 14 Tage über eine Bowie-Platte und es steht die Berlin-Trilogie an, das Kernwerk des Meisters.
Ich glaube, weißt du, was ich mache? Ich glaube, ich mache so einen Kurzpodcast mit mir selber und da bringe ich orientierungslosen Kindern bei, wie man sich rasiert und so. Weißt du, einfach so, ich gebe so einen verlotterten Ersatz-Daddy.
Ja, warum nicht?
Ich ziehe einen verlotterten Ersatz-Daddy.
Absolut, Mörder.
Und werde
Format.
Das werde ich machen, glaube ich.
Das machen wir.
Ja, ich bring dir jeden Tag was anderes bei.
Genau, Schuhe zu binden, irgendwas.
Ja, so basisches. Also
Brot schmieren.
Genau.
Tür aufmachen.
Ne, beim Sitzen pinkeln, im Stehen kacken. Beides sehr komplexe Dinge.
Gleichzeitig.
Ja, also im Stehen kacken ist schon Kunst. Das ist
schon Kunst. Wenn man in Frankreich unterwegs ist, ist das aber leider notwendig.
Standard.
Okay. Ja, absolut. Ich weiß, du kniest da immer wie.
Also,
okay,
schreibt eure Antwort an die
E-Mail-Adresse.
Nicht bei Facebook und nicht bei Twitter.
Genau.
Es geht nicht um einen Andi, sondern an
Andi.
Die E-Mail-Adresse.
Die da eingeblendet werden wird,
ja,
jetzt in
genau.
dem Moment.
Ich glaube, es ist info@streeterbender-streber.
Irgendwie sowas. Also ihr seid intelligent genug. Und lest mal wieder ein Buch.
Genau.
Oder zwei.
Otzenvogel.
Nicht nur Otzenvogel, auch alle anderen. Auch Donald Trump, read a book. Why not, you old Otzen... Cunt-Bird-Man. So. Verklag mich doch. So.
Ja.
Das war jetzt ein sehr emotionales, aber auch wichtiges Ding. Was wir
ja, ganz genau.
Rausgehauen
haben. Okay, ja, dann bis zum nächsten Mal
und
bei Folge 43.
Bei Folge 42. Das war jetzt 41.2.
Ja,
jetzt kommt nach 41.2 kommt 42.
Total durcheinander. 42.
Danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören. Und Gary Streberg hat natürlich das letzte Wort.
Alles Gute auch beruflich.
Beruflich. Das kannst du ein bisschen mehr zelebrieren, Gary.
Alles Gute
auch beruflich.
Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel. Der Podcast mit Streeter, Bender und Streberg.